Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Da fühlt sich der Kater gleich angesprochen, gell?
Ich habe das Gefühl, ich hätte richtig großen Druck auf mir, weil ich jetzt die letzten zwei Folgen eine ganz spannende Interpretation unseres Titels gemacht habe. Und jetzt weißt du, ich habe letzte Folge gesagt, freut euch auf in zwei Wochen. Und jetzt sind es dreimal und jetzt ist es eine Reihe und jetzt muss ich immer performen. Also wenn ich diesen Podcast so jetzt abbreche, dann nur, weil mich dieses Intro stresst. Ich kann das nicht mehr, es ist mir zu viel Druck. Zu viel Druck.
Sag doch lieber mal, was du gelesen hast den Monat.
Ich hatte einen sehr spannenden Lesemonat, würde ich sagen. Nicht spannend im Sinne von, ich habe viele Thriller gelesen, sondern spannend im Sinne von die Varianz der Bücher, die ich konsumiert habe. Ich habe angefangen, passend zu den Winterferien, mit Feel-Good-Literatur, würde ich sagen. Ich glaube, sehr viele teilen diese Nostalgie mit mir. Die Penderwicks waren ein elementarer Bestandteil meiner Kindheit. Und ich hatte damals nur den ersten Band gelesen.
Escandalo.
Escandalo. Eine Freundin von mir hatte den, glaube ich, als Hörspiel. Und dann habe ich den irgendwie zum Geburtstag geschenkt bekommen oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich den, ich glaube, 15 Mal von hinten bis vorne durchgelesen. Und ich glaube, vor 2 Jahren oder so habe ich festgestellt, dass es weitere Teile gibt. Dann den zweiten Teil der Reihe gelesen, der mich jetzt nicht so komplett vom Hocker gehauen hat. Jetzt das Ende war mir ein bisschen zu unrealistisch.
Den hast du mir vorgelesen, glaube ich.
Ja, ich habe Teile davon irgendwie.
Ja.
Also das Ende ist ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Naja. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen beendet, dieses Side-Projekt. Und jetzt bin ich wieder voll drin. Jetzt
ja, bin weil ich wieder du hast voll den drin. E-Reader gedeckt zu Weihnachten.
Das dieses kleine Teil hier.
Und jetzt wird komplett eskaliert.
Weil ich jetzt dasselbe mache wie du, dass ich mir Bücher aus der Bücherei ausleihe.
Das ist so schlau, Friends. Wirklich, da gibt es so tolle E-Books für in Regensburg 17 Euro im fucking Jahr.
Es ist wirklich absurd.
Da muss man wirklich nicht Amazon das Geld in den Rachen schmeißen.
Der Captain eskaliert da hinten.
Ja.
17 Euro! Und da habe ich dann die Penderwicks-Bücher gefunden und dachte mir, wäre ja blöd, wenn ich das nicht mache.
Why not?
Der dritte Teil, dadurch, dass ich sie als E-Book gelesen habe, kann ich sie jetzt nicht in die Kamera halten. Aber ich habe sie als kleine Mini-Varianten dabei. Für alle Leute, die Video, ja okay, man erkennt nichts. Doch, da, ganz klein. Und es ist massiv überbelichtet. Egal. Der dritte Teil der Reihe ist die, ich habe auch noch das Falsche in die Kamera gehalten.
Oh, Leute. Lena.
Jetzt so wird das nichts hier.
Jetzt geht's aber los.
Der dritte Teil der Reihe ist die Penderwicks am Meer. Und ich muss persönlich sagen, ich glaube, das war mein absoluter Lieblingsband der Reihe.
Der war ganz toll.
No joke, der ist so toll. Sie sind am Meer.
Wow!
Wie der Titel sagt, ohne ihren Papa, weil ihr Papa und seine neue Ehefrau, Spoiler, auf Flitterwochen, das ist das Ende des zweiten Bands, auf Flitterwochen sind.
Mhm.
Penderwicks ist jetzt ein Community-Buch, ich darf jetzt spoilern. in den Flitterwochen sind und die Schwestern sozusagen. Ich sollte vielleicht auch erklären, ich rede so, als würden alle die Penderwicks kennen.
Es geht um die Penderwicks.
Also auch wirklich Schande über euch, wenn ihr die Penderwicks nicht kennt. Das ist eine Bildungslücke, die ihr ganz dringend nachholen solltet, weil
ihr davon noch nie was gehört, bevor du das gelesen.
Eurem Herzen und eurer Seele wird es besser gehen, wenn ihr sie kennt. Es sind, lass mich lügen, anfangs sind es 4 Schwestern.
Ja.
Und dann wird die Familie irgendwann immer größer. Und diese 4 Schwestern lernen im ersten Band einen guten Freund kennen, Jeffrey, der dann so ein bisschen so adoptiert wird in die Familie. Nicht offiziell, aber so die meisten Bände spielen irgendwie auch mit ihm. Und im dritten sind sie eben im Urlaub. Jeffrey kommt dann auch nach. Und die Tante von ihnen passt so auf sie auch auf. Und dann verstaucht sich die Tante den Knöchel und kann nicht mehr gehen. Und dann müssen die Schwestern sozusagen alleine den Haushalt managen und so. Und die älteste Schwester, genau, die älteste Rosalind, ist auch nicht da, sondern mit einer Freundin irgendwie auf Bildungsreise oder so. Heißt die zweitälteste Bildungsreise, sagt man doch so.
Ja.
Ja.
Das klingt nur so altbügelig.
Okay, sie ist halt.
Aber Susanna
sie ist irgendwo im Urlaub auch am Meer. Und die zweitälteste ist dann sozusagen die, die die Verantwortung hat, weil sie haben so die älteste Penderwick vor Ort.
Ja.
So das Ding, die hat die Verantwortung.
Und das setzt sie ein bisschen unter Druck.
Aber ganz bisschen. Und das ist so ganz süß beschrieben, weil Sky normalerweise, also die zweitälteste, nicht die Person ist, die so krass viele Gefühle hat.
Oder
so bekannt ist. Und es ist so ganz schön beschrieben, wie sie so nicht so Panikattacken hat oder so, aber wie sie so ein bisschen den Verstand verliert vor lauter Stress und Verantwortung.
Da hast du die gesehen, gefühlt, gell?
aber ich finde alles noch auf eine sehr liebevolle Art und Weise und nicht auf so eine, oh mein Gott, die Arme, es geht ihr so schlecht,
nein,
sondern weil sie immer wieder aufgefangen wird und es ist einfach ganz, ganz toll.
Alle sind einfach sehr lieb.
Alle sind sehr lieb. Sind die Plot-Twists komplett vorhersehbar und komplett unrealistisch? Natürlich. Es ist ein Kinder- und Jugendbuch. Obviously. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Er ist wahnsinnig lustig. Die Drittälteste verliebt sich. Es ist ganz toll. Wirklich, es macht ganz viel Spaß. Ich würde jetzt einfach mal die ganze Reihe vorstellen, wenn es IO ist. Dann müssen wir nicht abwechseln.
Ja.
Der vierte Band der Reihe hat mir das Herz rausgerissen, auf ihm rumgetrampelt und ich konnte nicht mehr. Es ist wirklich,
sie hat so doll geweint die ganze Zeit.
Es gab dieses Buch nur als Hörbuch.
Ja.
Und dann habe ich das gehört und ich saß auf dem Sofa und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Es war wirklich, es ist fürchterlich gewesen. Fürchterlich. Also wahnsinnig schön und wahnsinnig berührend. Aber die jüngste Schwester Betty denkt das ganze Buch über, dass sie A, den Familienhund und B, ihre Mutter umgebracht hat. Weil die Mutter bei ihrer Geburt gestorben ist. Ja. Und
sie ist der festen Überzeugung, sie ist schuld. Und die ist da so, wie alt ist sie, 10?
Ja, um den Dreh irgendwie. Ja. Sie werden immer älter, deswegen ich konnte dann immer nicht mehr so einordnen, wie alt sie jetzt sind.
Aber es ist wirklich alles, was du erzählt hast, es ist wirklich
so herzzerreißend gewesen, weil sie halt, also der Arzt hat irgendwie zu dem Familienhund gesagt, so, sie können jetzt nichts mehr tun, außer ihn lieb haben. Und Betty hat ihn halt lieb gehabt und dann ist der Hund trotzdem gestorben. Und sie war so, dann habe ich ihn wohl nicht lieb genug gehabt und ich bin schuld, dass dieser Hund gestorben ist. Und ich war so, armes kleines Kind, und sie redet mit niemandem, weil sie so große Schuldgefühle hat. Und dann dauert es wirklich fast bis
zum... Du heulst jetzt
ja, schon wieder. Ja, weil es so traurig ist. Und dann dauert es wirklich fast bis zum Ende des Buches, dass sie sich jemandem öffnet und sagt, ich habe den Hund umgebracht. Dass die Leute so sind so, was zur Hölle laberst du? Das ist Schwachsinn, du hast diesen Hund nicht umgebracht. So, du hast ihm die schönsten Jahre seines Lebens beschert. Ich konnte
nicht.
Und
du hast deine Mutter nicht umgebracht.
Spoiler. Ja, das wurde dann auch aufgelöst. Ich konnte nicht mehr. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Es war so traurig und schön und ganz schlimm.
Dafür heißt der letzte Teil Penderwigs im Glück.
Yay! Und im letzten Teil, da würde ich sagen, man merkt, dass es der letzte Teil der Reihe ist und dass er auch als letzter Teil geschrieben wurde. Alle Fäden, die noch offen sind, werden irgendwie miteinander verwoben. Manchmal auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, das ist jetzt too much des Kitsches. Aber wenn man den vierten Band gerade gelesen hat und dann was wirklich Gutes für die Seele braucht, dann ist dieser fünfte Band perfekt. Alle kommen mit allen irgendwie zusammen.
Ja.
Total unrealistisch. I don't fucking care. Es war großartig. Es war großartig. Sie haben am Ende, also es geht im fünften Band um die Hochzeit von Rosalind, die auf dem Anwesen heiraten möchte, wo sie im ersten Band Urlaub gemacht haben. Und die ganze Freundschaft mit Jeffrey beginnt, dass Sky durch so einen Tunnel rennt und mit ihm zusammenprallt. Und das letzte Kapitel des letzten Bandes ist dann, wie die sozusagen neueste, jüngste Penderwigs-Schwester, die sozusagen aus der neuen Ehe entstanden ist, wie die dann irgendwie in den Nachbarsjungen, oder nee, in den Sohn vom Landschaftsgärtner, der im ersten Teil schon eine Rolle spielt, wie sie dann mit dem sozusagen in diesem Tunnel zusammenstößt. Ich kann nicht mehr. Es war so toll. Wirklich, es ist so ein Full-Circle-Moment. Und natürlich ist es total unrealistisch, dass jetzt alle irgendwie innerhalb dieser gefühlt drei Familien, die da existieren, die Liebe ihres Lebens finden. Außer Sky hat jemanden von der Uni geheiratet. Egal. Es ist total unrealistisch.
Doesn't matter.
I don't care. Es war für die Seele. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich ganz toll. Wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, es macht fast vielleicht Sinn, ein bisschen Pause zwischen den Büchern zu lassen, weil es mich stellenweise ein bisschen irritiert hat, dass die Person, die jetzt eben noch 10 war, auf einmal irgendwie studiert. Und ich war so, hold up, when did that happen? Aber gleichzeitig auch realistisch, dass man so, keine Ahnung, Cousinen oder so, die man irgendwie länger nicht gesehen hat, auf einmal sind die so erwachsen und man ist so, wann ist das passiert?
Ja, furchtbar. Hassi, wenn das passiert.
Ja.
Ihr könnt schwören, mein Cousin hat letztes Jahr Kommunion gehabt. Der Typ ist 25.
Das ist einfach nicht okay. Was fällt ihm ein?
How dare he? Wirklich?
Welcher Cousin?
Markus?
Stimmt. Ich war gerade im anderen Familienzweig und war so, ist wer 25?
Was? Wild. Ich glaube nicht.
Nee, oder? Das sind alle entweder so alt, dass sie schon Kinder haben.
Ja.
Oder so jung, dass sie gerade so...
Ah, meine Cousine. Die eine kleine Cousine, die ich
habe. Ja, ja.
Das okay. kann sein, dass sie 25 ist, aber das weiß ich nicht.
Maybe, aber es ist auch kein Cousin, deswegen wusste ich das. Okay. Wer kennt deine Familie besser? Let's go.
Meine Familie ist riesengroß, muss man wissen. Wir haben auf der Reichelseite irgendwie 60 Leute und auf der anderen haben wir 15 und du hast insgesamt 4.
Deswegen, ich glaube, ich als Kind die Pentavix auch so gerne mochte, um den Bogen zu schlagen, weil ich so große Familien einfach wahnsinnig spannende Geschichten fand. Weil ich war so, man kann 3 Geschwister haben.
What?
That is possible. Ich als kleines Einzelkind des Todes.
Naja. Des Todes, geil.
Ist so. Okay. Ich will, also ich, so, es gibt Einzelkinder.
Du bist schon sehr einzeliges
und Einzelkind. Und dann gibt es mich als Einzelkind ohne Cousinen, ohne Cousins. Die nächstjüngste Person bei mir in der Familie ist meine Mutter. Ich würde sagen, ich bin schon wirklich ein dolles Einzelkind.
Das stimmt. Man merkt es auch manchmal. Hey. Naja, Themenwechsel.
Was hast du so gelesen?
Guck, ich interessiere mich nach dir. Das ist nichts, was ein Einzelkind tun würde.
Für dich. Ich interessiere mich für dich.
Ich würde gerade sagen, du kriegst ja immer die Grammatik auf 3, aber gut. Ich habe gelesen The Nothing Man. Das ist ein Thriller.
Überraschung.
Ja. Und den habe ich auf dem E-Book-Reader gelesen und da geht's, das ist ganz, ganz spannend geschrieben. Es geht um einen Serienmörder, der das Buch liest über ihn von der einzigen Überlebenden seines letzten Angriffs.
Von der er aber eigentlich nicht wollte, dass sie überlebt. Ne? Das ist für ihn eine Überraschung, dass er überlebt hat, oder?
Doch, das hat er schon gewusst, dass die überlebt hat. Aber die war halt irgendwie damals ein Kind und er war so, ja, fick dieses Kind, das ist egal. Und dann schreibt die eben dieses Buch.
Fick dieses Kind?
Nein. Gefickt hat er nur die Mutter. Naja.
Anyhow.
Also ganz, 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 ganz schlimmer Mann, der eben dann dieses Buch The Nothing Man liest. Und es ist ganz, ganz spannend, weil halt die Hälfte des der Inhalt ist von diesem Buch.
Captain zeigt gerade ganz toll sein Polo.
Und die andere Hälfte dieser Serienmörder, wie er drauf reagiert. Und ich finde, es ist ein bisschen ähnlich wie Notizen zu einer Hinrichtung, was wir auch schon besprochen haben.
Wo es um die sozusagen Geschichten der Frauen geht, wie sie sich nennen. Ja.
Weil eben auch, wir haben quasi die weibliche Perspektive, die erzählt, die hatte natürlich recherchiert über die anderen Fälle, wie war das, wie hat er das gemacht. Und was sie aber vor allem macht in diesem Buch, ist zu beschreiben, dass dieser Typ kein Genie ist.
Oh, toll.
Und dass kein Serienmörder ein Genie ist. Und dass wir dazu neigen, als Gesellschaft irgendwie denen Genie zuzuschreiben.
Ja.
Und dann sagt sie in den Satz, finde ich ganz toll, alle diese Namen wissen wir nur, weil wir es erwischt haben.
Oh, ja.
Und das macht natürlich wahnsinnig wütend und da möchte da was unternehmen. Und es ist ganz, ganz irre. Er geht dann auch, das ist kein Spoiler, glaube ich, er geht irgendwann für seine Tochter, weil die unbedingt eine Signatur haben möchte, zu der Lesung von diesem Buch und ist dann in diesem Raum mit seinem Opfer. Und es ist ganz, ganz toll. Es ist wahnsinnig spannend. Ich bin wirklich durchgerauscht.
Hängt wie so ein Baby in meinem Arm und hat Schluck auf. So, ich fühle mich wirklich, als würde ich so Bäuerchen mit ihm machen. So,
du hätschelst ihn. Also. Naja, also er ist auf dieser Lesung und es ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich kann es sehr empfehlen. Kann man eben ausleihen in der Bücherei Regensburg. Es war auf Englisch.
Ja.
Aber das stört mich nicht, weil ich habe Englisch studiert. nee, man kann schon gut lesen. Also ich habe das auch zum Einschlafen gelesen und so und es war mir nicht zu arg. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Was hast du noch gelesen?
Ich habe dann noch auch 2 englische E-Books hinterhergeschoben. Sorry, der Captain ist zu süß gerade. Es haben sich Leute auch einen Captain Mike gewünscht. Er hat nichts zu sagen.
Nein.
Das wundert mich nicht. ich kann, okay. Mein Arm ist eingeschränkt jetzt. Wo war ich? Was habe ich gelesen? Ich habe auch 2 englische E-Books gelesen, die ich mir aus der Bücherei ausgeliehen habe. Einerseits, hoppala, war das, ich weiß gar nicht, was ich zuerst gelesen habe. Tender is the Flesh habe ich zuerst gelesen. Von Agustina Basterica, glaube ich, heißt sie. Was ich sehr lustig finde, weil wir ja mal vor ganz langer Zeit ein Reel gepostet haben zu der einen Folge, wo es um Bücher geht, die unser Leben geprägt haben. Und da hat jemand kommentiert, Die Schweine von Agustina Basterica. Und ich war so.
Ich habe kurz gedacht, es ist ein Hasskommentar.
Ja, ich war auch so. Ich habe nur so Die Schweine gelesen und war so, ist das eine Beleidigung? Hä? Und habe dann erst gecheckt, dass Tender is the Flesh auf Deutsch anscheinend Die Schweine heißt. Was ich eine nicht so gute Übersetzung finde, aber naja. In dem Buch geht es darum, also eigentlich ist die ganze Prämisse, wir leben in einer Welt, in der Tiere so einen tödlichen Virus in sich hatten, deswegen kann man keine Tiere mehr essen, alle Tiere werden umgebracht, also gibt keine mehr. Und,
aber sehr süß umgebracht.
Nee, schon eher so. und alle haben so panische Angst, zum Beispiel irgendwie von einem Vogel vollgeschissen zu werden, weil dann sind sie so, oh mein Gott, dann stirbt man automatisch. Und dadurch, dass man keine Tiere mehr essen kann, fangen sie einfach an, Menschen zu essen.
Slay.
Und es wird dann sozusagen, dieser ganze Schlachtbetrieb wird dann sozusagen auf Menschen ausgeweitet und es gibt dann Menschen, die gezüchtet werden, um sozusagen Fleisch zu sein. Das ist so die Prämisse des Buches und dann geht es eigentlich, also es dreht sich um einen, der so ein sehr hohes Tier in einem dieser Schlachtbetriebe ist.
Tier.
Lol, stimmt. der Boss. Aber nicht der Boss-Boss, sondern nur so ein Boss. In einem dieser Schlachtbetriebe, der so der beste Schlachtbetrieb sein soll, den es halt gibt. Und es geht so um seine Geschichte, wie er, also seine Frau und er haben ihr Kind verloren. Das ist alles ganz tragisch. Sie haben sich dann nicht getrennt, aber die Frau wohnt jetzt bei ihren Eltern und so. Er ist so alleine und trauert und ist alles ganz schlimm. Und dann kriegt er von seinem Chef ein Female, also sie sagen immer, wahrscheinlich wäre es im Deutschen ein Weibchen sozusagen, also sie sagen extra nicht eine Frau, sondern ein Female. Das, ich habe die Abkürzung vergessen, FGM oder so. Also es gibt so eine besondere Art von Menschen, die nochmal irgendwie besser gezüchtet sind, wo das Fleisch nochmal besser ist. Und die sind dann auch überall
Bio.
So, die sind dann auch überall so gebrandmarkt, also so überall haben die so FGM so in ihre Haut gebrannt. Und er hat dann dieses Weibchen und möchte das eigentlich gar nicht.
Mhm.
Und steckt es dann halt sozusagen zu sich in den Schuppen und ist so, was mache ich damit? Das will ich eigentlich nicht, aber kann es irgendwie auch nicht umbringen und ist so, also man merkt schon, dass er irgendwie so seine Struggle mit diesem ganzen Betrieb hat. Und dann nutzt er dieses Weibchen so ein bisschen als wie heißt es, Zuwendung, Nähe, Intimitätsquelle. Und
er abused sie, also?
Ja, yep. Und man ist, es ist so unklar, weil diese Menschen auch, also die sind, ich weiß nicht, ob es durch den Zuchtprozess ist, aber sie können nicht sprechen, weil man ihnen irgendwie den Kehlkopf oder so rausgenommen hat, also sie können nicht kommunizieren, aber ich habe auch das Gefühl, sie sind
verroht.
Ja, irgendwie auch intellektuell. Ich glaube, sie versteht nicht so ganz, was abgeht. Wo ich nicht weiß, wie, ob das irgendwie halt durch massives Trauma ist, lol, oder halt
Inzucht.
Inzucht, indem man sie halt irgendwie auch von der Welt abgeschirmt hat. Also natürlich kann sie nicht lesen und so.
Ja.
Alles bisschen schwierig. Und dann, ich glaube, ich muss ein bisschen spoilern, ehrlich gesagt, weil sonst, warum mich das Buch so gestört, aber auch irgendwie so fasziniert hat, nicht Sinn ergibt. Dieses Weibchen wird dann schwanger. Er kümmert sich dann sozusagen um sie. Sein ganzer Lebensinhalt ist nur noch, dass dieses Kind auf die Welt kommt. Das Weibchen lebt bei ihm im Haus, schaut fern. Er lässt sie sozusagen alleine in der Küche. Also es ist immer mehr so ein, so wie so häusliches Leben. Und dann am Ende liegt dieses Weibchen in den Wehen. Irgendwas ist falsch. Er ruft seine Ehefrau, Ex-Frau, we don't know, an und sagt, du musst sofort kommen, weil sie Hebamme ist. Und sie bringen dann gemeinsam dieses Kind auf die Welt. Sie ist anfangs so, oh mein Gott, was passiert? Ah ja, genau, es ist übrigens höchstgradig illegal, Sex mit diesen Dingern zu haben.
Ah, logisch.
So wie es halt ja, so klar. Mit Tieren.
Bestiality.
Genau, so, weil es sind ja keine Menschen, man darf keinen Sex mit denen haben. Es ist Essen, es ist widerlich so. Sie ist anfangs komplett schockiert, dann ist sie aber so voll im Modus, wir bringen dieses Kind auf die Welt und dann gucken sie sich so gegenseitig an und sind so, oh mein Gott, wir haben wieder ein Kind.
Oh Gott.
Und dann geht er raus und er schießt dieses Weibchen. Und der letzte Satz ist so, irgendwie so, she had the domesticated look of a pet oder so.
Bah.
Und
bah.
Das ganze Buch ist eigentlich nur brutal. Also es wird sehr detailliert beschrieben, wie es in diesen Betrieben aussieht. Es wird sehr detailliert beschrieben, also so die Stufen in diesem Prozess. Natürlich braucht es diese Brutalität, damit der Vergleich zwischen Tier und Mensch dass der richtig, dass der reinhaut, so. Gleichzeitig, also seine Schwester hat dann auch, hält dann auch so ein Weibchen bei sich in der Wohnung und macht da so eine Methode, das ist so eine chinesische Foltermethode anscheinend mal gewesen, dass man ihr so den Arm abhauen kann und sie trotzdem noch weiterlebt. Also, dass man sie sozusagen lebendig zerstückeln kann. Es ist wirklich sehr eklig. Also, es ist sehr brutal. Und er verurteilt es total und ist so, oh mein Gott, das ist nicht richtig. Gleichzeitig hatte ich so die Hoffnung, dass er so ein bisschen versteht, dass das auch Lebewesen sind, blöd gesagt. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und sagen kann, das sind auch Menschen.
Ja.
Und dann am Ende ist er so, ich habe es auch nur genutzt, sozusagen.
Nutztier.
Ja, und ich, also, ich weiß nicht, ob das Buch, es hat mich sehr Konflikte zurückgelassen. Mhm. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es jetzt gut oder schlecht fand. Weil an sich ist es, ich will nicht sagen unoriginell, aber es passiert nicht viel mehr als, was wäre, wenn?
Ja.
Seine Geschichte ist nicht so der Fokus irgendwie. Und natürlich ist das schon an sich eine spannende Prämisse, aber ich weiß nicht, ob es reicht.
Mhm.
Und dass dann seine Charakterentwicklung am Ende auch so
keine ist.
Abflacht oder so. Hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich es wie so ein richtiger Schlag in die Magengrube angefühlt habe. Und man war so, ach, die Person, in die ich sozusagen Hoffnung gesetzt habe, die lässt mich jetzt sozusagen auch alleine.
Ja.
But I don't know.
Okay.
I don't know. Ich habe danach sehr, sehr viele Goodreads-Reviews durchgelesen.
Folgt uns auf Goodreads.
Von Bestes Buch der Welt bis Hat mir überhaupt nicht gefallen, ist da alles dabei. Also ich glaube, es ist ein Buch, das sehr die Menge teilt.
Hm.
Und man muss sich, glaube ich, eine Meinung bilden. Ist also, aber wirklich, es ist sehr brutal. Wirklich sehr, sehr brutal. Wer damit nicht gut klarkommt. Ich habe es lustigerweise zum Einschlafen gelesen.
Wollte ich gerade sagen.
Das war auch nicht so clever. Also mir ging es da nicht so super gut vorm Einschlafen. Mental.
Naja.
Upsi. Toll. Ich habe Evan After gelesen.
Den zweiten Teil.
Ich würde sagen, in der ähnlichen
von Stella Tuck. Das ist dieses monströse Teil hier. Es hat irgendwie 700 irgendwas Seiten.
Jesus.
Also, ja, 700 genau. Und ich habe wirklich, ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal so einen Schinken gelesen habe. I can't remember. Ich habe ein bisschen Angst vor denen jetzt.
Bei mir ist es auch sehr, sehr lange her.
Ich habe irgendwie Angst, dass mir langweilig wird, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht reicht, dass ich es dann nicht fertig kriege und dann ärgert die mich.
Ich muss auch sagen, in meinem Fall habe ich auch ein bisschen berechtigte Angst davor.
Ja, voll.
Weil ich sehr viele, also auch gar nicht so ultralange Bücher angefangen habe, die ich dann aber halt nach so drei Vierteln irgendwie abgebrochen habe, weil dann was Neues kam, was mich irgendwie gerade mehr gereizt hat.
Das ist aber auch, ich bin, glaube ich, letztes Jahr bei einer Lesung bin ich gefragt worden für den Social-Media-Account von der Bücherei, was die eine Neuerscheinung ist, auf die ich mich freue. Und ich war so, Evan After Teil 2 von Stella Tuck. Weil der erste, also es geht um Nachfahren von einem Märchen. Und im ersten Teil geht es eben um eine Nachfahrin von Schneewittchen. Und jedes Mädchen von diesen Märchenfamilien muss, wenn sie 16 ist, den Prinzen küssen, der schläft. Hm. Und alle sagen jetzt so, und wenn der dann wieder wach ist, dann kommt die Magie wieder und dann ist das Leben wieder gut.
Ah, also sie leben sozusagen in einem magielosen Land gerade.
Genau.
Aha, spannend, okay.
Und es ist halt aber, es spielt schon in der Jetztzeit. Also die haben Handys und die sind so ganz normale Teenager eigentlich. Und sie hat gar keinen Bock. Warum vergisst sie immer, wie die Protagonistin heißt? Rain. Sie heißt Rain. Rain hat wirklich gar keinen Bock, diesen Prinzen zu knutschen. Wirklich überhaupt keinen Bock. Sie tut alles, was sie kann, um sich zu wehren. Sie wird dann da quasi hingeschleppt.
Upsi.
Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Sie ist dann die eine, die den Prinzen wach küsst. Und dann ist aber nicht Halligalli-Drecksau-Party, sondern dann ist Halligalli-Weltuntergang.
So. Ejo.
Es ist so komplette Apokalypse. Der Prinz hat so 7 Vasallen, die sie alle töten muss. Das sind diese Prüfungen, und wenn eine Familie diese Prüfungen besteht, dann ist der Prinz besiegt. Und
also der Prinz ist böse.
Ja, der Prinz ist böse.
Ah, aber das wusste man vorher nicht.
Genau.
Oder wie? Sonst, ach so, okay. Sonst genau. So, aber wieso will man ihn dann wachküssen? Nee. Lass den doch schlafen.
Der Prinz ist böse, but they didn't know.
Ungünstig.
Der zweite Teil heißt eben die dunkle Hochzeit, weil Rain diesen Prinzen heiraten soll. Und auch auf das hat sie einfach gar keinen Bock.
Verständlich.
Also wirklich massiv. Und was ich einfach ganz toll finde und warum ich da, also ich habe wirklich, ich habe gelesen wie zuletzt als Teenager. Ich bin durchgerauscht durch dieses Buch. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie spät es ist, wie lange ich schon lese. Es war einfach nur spannend. Ich wollte einfach nur fertig werden damit. Es liest sie wahnsinnig fix. Und Stella ist einfach eine Meisterin der Situationskomik. Es ist ganz, ganz toll, weil wir haben dieses massiv schlimme Weltuntergangssetting. Sie müssen ständig um Leben und Tod kämpfen.
Hätte ich ja auch gar keinen Bock drauf.
So, wirklich, same. aber wenn du halt irgendwie checkst, die ganze Welt hängt dran, dann machst du es wohl, nehme ich an. Aber es ist zum Beispiel auch die ganze Zeit, Rain und ihr Cousin sind zusammen unterwegs. Das heißt, die reden halt auch miteinander. You wouldn't know. Wie man so mit Geschwistern und Leuten, mit denen man aufgewachsen ist, halt redet.
Ja.
Also es ist wahnsinnig funny. Und dann ist halt so, er zieht sie die ganze Zeit auf, so, wie schaut's aus, knutscht jetzt so mit dem Prinzen dann so, fick dich, Avery. Halt die Fresse, fick dich, ich kann das nicht mehr. Und sie redet teilweise auch so mit diesen Vasallen, wo sie ganz, ganz toll findet. Und es gibt zum Beispiel in diesem Schloss, in dem sie jetzt da festgehalten wird, gibt es Kaspar, Melchior und Balthasar, die auf sie aufpassen. Und die sind halt beim Prinzen angestellt und die reden so wahnsinnig altbacken und hochnäsig, weil es halt Figuren aus den alten Märchen sind.
Märchen, die Bibel.
Und dann sind die halt so...
Hot Take.
Da ist da irgendein Märchen von die Bibel drin, wo die vorkommen.
Okay.
Ja, ja.
Ich war gerade so... Nein,
Und dann kommt, ich glaube, es ist Balthasar, kommt dann so und sagt so, ah, Prinzessin, eure Wenigkeit wird verlangt, der Prinz möchte euch sehen. Also mit royalem Plural.
Möchte eine Audienz.
Genau, und Rain ist so, du kannst ihm ausrichten, er soll sie ins Knie ficken. Und Balthasar ist so, muss ich, Prinzessin, muss ich das wirklich ausrichten? Und sie ist so, ja, geh jetzt. Und sage ihm, er kann mir am Arsch lecken.
Sie sagte, sie sollen Koitus mit ihrer Kniescheibe haben.
Und das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Kombi und es fühlt sie nicht, die Sprache fühlt sie nicht künstlich an.
Cool.
Und das habe ich ganz, ganz selten.
Ja.
Vor allem, die sind ja nur alle sehr jung, 16, aber es ist nicht so auf Krampf.
Cool.
Also sie sagt dann nicht so, wir besiegen jetzt den Prinzen auf Lock, sondern, was will man?
Auf geht's, Bro.
Genau. Das habe ich wirklich ganz, 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 ganz toll gefunden. Jetzt muss ich natürlich noch mehr ein Jahr warten, bis der scheiß dritte Teil kommt. Stella, was ist eigentlich dein scheiß Problem?
Aber dann ist es vorbei.
Ja. Und was mir jetzt auch schon sehr empfohlen worden ist von ihr, ist die Blackbird Academy. Glaube ich.
Dann hast du ja was zum Wartezeit überbrücken.
Ja, da gibt es aber auch erst zwei Teile und der dritte kommt erst. Aber es ist wirklich, wie diese Frau Bücher schreibt, ist eh irre. Und sie ist wohl auch dafür bekannt, dass sie immer so vielleicht doppelt so viel schreibt, wie ausgemacht war. Weil sie sagt, diese Geschichte braucht den Platz einfach. Und alle sind so, okay, aber wann genau hast du das gemacht, Stella? Und sie folgt mir auf Instagram. Welches E-Book hast du noch gelesen?
Ich habe noch gelesen The Nursery von Silvia Molnar. Molnar. Auch eher härtere Kost.
Wirklich. Du liest nur so Sachen.
Ja, ich finde, also die sind ja auch alle wahnsinnig spannend und thematisch einfach interessant gewesen. Ja,
aber dein Mental Health.
Ja, als nächstes kommt jetzt auch wieder ein Palette Cleanser, glaube ich. ich habe die Stärkste unter ihnen, unser Community-Buch als letztes gelesen und ich habe auch stellenweise gemerkt, ich war so, oh, ich bräuchte kurz ein bisschen Feelgood, was mir wirklich nett hat für das Buch, weil ich es einfach nicht so wertschätzen konnte.
Ja, okay, ich lese jetzt auch gerade so ein Jugendbuch, ein gayes. Seine zwei Chicken Wings. Da wirklich,
der Captain liegt gerade.
Es tut mir wahnsinnig leid für alle, die den Podcast nur hören und nicht sehen, aber er liegt gerade wahnsinnig lustig da.
Wie so ein gefaltetes Chicken Wing und seine Beine ragen so in die Höhe. Okay, kleiner Löwe. Genau, The Nursery. Geht um eine junge Mutter, die sozusagen eben ihr Kind bekommen hat und jetzt sozusagen im Wochenbett sozusagen ist.
Und sozusagen.
Es tut mir leid, ich sage wirklich sehr oft sozusagen. Egal, sie ist im Wochenbett.
In diesem Satz dreimal.
Ich weiß. Sie ist im Wochenbett. Und es geht eigentlich nur um ihre Gedanken. Also es hat nicht wirklich Plot.
Mhm.
Also es geht so ab und an kommt der Nachbar und sie interagiert so mit ihrem Ehemann. Aber es geht vor allem darum, wie es ihr geht in dieser Situation und was sie so fühlt. Und es sind so ein paar Rückblenden zu der Zeit, wo sie noch nicht schwanger war, wo die Beziehung so frisch war, wo sie gerade schwanger war, wo sie sich gefreut hat, dann wie sie mit anderen geredet hat und was so ihre Erwartungen, Entschuldigung, meine Nase, ich glaube, ich habe irgendwo ein Haar vom Kater drin, was so ihre Erwartungen an Mutterschaft waren und wie es ihr jetzt geht. Und ich würde sagen, es geht ihr eher nicht so gut.
Im Wochenbett?
Also sie hat
total unrealistisch.
Sie hat mental eher viele Probleme, kommt nicht so gut klar, hat ganz oft den Gedanken, was wäre, wenn ich dieses Kind jetzt einfach umbringen würde.
Oh damn.
Also was, wenn ich so vom Balkon schubsen würde. Und
oh mein Gott, sie möchte das Kind Michael Jackson.
Und
Jackson,
sie
nin.
Alle Leute mit Michael Jackson Angst, sorry.
Wir haben zu viel Too Many Tapes gehört.
Upsi. Und sie redet da auch ein bisschen mit ihrem Ehemann drüber, aber der nimmt das irgendwie nicht so ernst. Also der ist dann immer
What?
So, du musst einfach mehr schlafen. Schlaf doch einfach.
Oh,
und sie
Jesus.
Ist so, aber ich kann nicht. Alles ein bisschen schwierig. Gleichzeitig, also ich glaube, ich will auch nicht nur alles auf den Ehemann schieben, weil sie auch einfach nur ein Sechzehntel von dem, was sie denkt und fühlt, teilt.
Mhm.
Also ich glaube, der Ehemann hat auch gar nicht die Chance zu wissen, wie es ihr eigentlich geht.
Was ja aber internalisiert ist, einfach.
Voll, voll. Also es ist eine sehr verzwickte Situation, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es nicht nur schlimm. Also gleichzeitig hat sie auch Momente, wo sie glücklich ist und wo sie sehr viel Liebe für dieses Wesen empfindet, das da gerade halt auf ihr drauf liegt. Und wie man merkt auch, wie sie sich sozusagen komplett aufopfert und sagt, ich kann mich jetzt nicht bewegen, so, sondern dann halt irgendwie auf dem Sofa schläft, weil sie sagt, ich möchte nicht, dass der Schlaf dieses Kindes gestört wird.
Wie wir mit dem Kater.
Wie wir mit dem Kater. Und ja, auch da waren die Reviews sehr gemischt.
Mhm.
Manche Leute haben gesagt, das ist ganz fürchterlich, Mutterschaft wird ganz falsch dargestellt. Ich mir denke, es ist ja nicht ein allgemeines,
ja, voll.
Sondern es ist halt die eine Protagonistin und man weiß nicht, ob es autobiografisch inspiriert ist oder nicht. Also es gibt Parallelen zwischen der Autorin und der Protagonistin. So.
Mhm.
Sie ist Übersetzerin, sie übersetzt in die Sprachen, die Autorin spricht.
Mhm.
Aber so, es ist ja nur eine einzige Person, die sozusagen darüber berichtet. Andere sagen, ich bin keine Mutter, ich konnte mit dem Buch nichts anfangen. Was ich sagen würde, ist nicht der Fall. Also ich finde, ich habe schon was mitgenommen.
Krieg kein Kind.
Ja, also ich glaube, meine Lust, ein Kind zu bekommen, war eher gering danach. Aber ich glaube, das ist auch nicht zwangsläufig schlimm, sich aus allen Seiten sozusagen, weil ich glaube, Mutterschaft wird ja sehr oft als sowas ganz Tolles dargestellt.
Ja.
Und ich glaube, in unserer Bubble noch mal öfter kritisch beleuchtet.
Mhm.
Aber ich fand es nicht schlimm, auch mal eine Seite, also und ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörungen, auch mal eine Seite sozusagen beleuchtet zu bekommen, wo man merkt, es ist nicht alles super toll. Die Person hat aber auch nicht die Hilfe bekommen, die sie braucht. Und trotzdem geht es ihr gut am Ende.
Ja. Und also sowas wie Wochenbettdepressionen die gibt es öfter, als man
voll.
Denkt. Und dann ist man nicht automatisch eine schlechte Mutter und man liebt das Kind nicht, sondern man liegt einfach im Wochenbett.
Voll, voll. Also,
it's hard. So. Und dein Körper gehört dir nicht. Und
ja,
schlimm.
Ich glaube, das sind also so sehr viele sehr spannende so Punkte, die das Buch aufmacht. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist mir so super prägnant irgendwie hängen geblieben, aber ich fand es trotzdem gut. Also ich hatte eine gute Zeit beim Lesen. Also den Umständen entsprechend gute Zeit beim Lesen.
Ja.
Also kann ich empfehlen, wenn man sich so ein bisschen mit Mutterschaft und so auseinandersetzen möchte. Ich musste so lustigerweise beim Lesen an ganz viele denken, die in meinem Umfeld jetzt frisch Kinder bekommen haben, weil da zurzeit irgendwie so ein kleiner Babyboom bei uns ist. Und ich hatte das Gefühl, die können toi 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 nicht so relaten mit der Story. Also das eine Mal, als wir da zu Besuch waren, wirkten die total entspannt und total happy.
Was ist los?
Und die haben richtig gut miteinander kommuniziert und so. Und ich war so, okay, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass das nicht die Situation bei denen ist.
Ja, also der Vater mit daheim ist, wenn Wochenbett ist und so.
Das ist das Nächste, der Vater, also in dem Buch arbeitet und beschwert sich dann auch und ist dann auch so, ich würde sogar mehr Zeit mit euch verbringen, aber hat halt irgendwie keine Elternzeit genommen oder
so. Ach so, ihr habt gedacht, er beschwert sich so über den Haushalt und so.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Er sagt mir immer so, du musst rausgehen. Es ist schwierig.
Verzwickt
ist es. Aber ja, ich fand's gut. Das waren so wirklich so zwei, ich habe angefangen mit Feel Good und dann kam so Depri. Und jetzt gerade lese ich Ponyboy und es wird beschrieben mit Melancholic Transboy Swagger. Ich weiß doch auch nicht.
Dann kann ich da aber wirklich
Ich weiß doch auch nicht, was falsch ist mit mir.
Okay, dann habe ich nur zwei. Ich habe eins von letztem Monat, das ich tatsächlich einfach vergessen habe. Das sagt nichts Gutes aus über das Buch. Das Buch heißt Nachtfahrt, es ist ein Thriller.
Muss es auch gar nicht. Ich habe ja auch einmal ein Buch vergessen und ich fand es richtig toll.
Ich habe wirklich einfach vergessen, dass ich das gelesen habe, weil es so nichtssagend war. Es ist ein solider Thriller, ein bisschen untersolide, hätte ich gesagt.
Bisschen untersolide.
medium rare. Und es geht eben darum, dass der Vater von einer... dem gehört der Fahrschule und der stirbt bei einem Autounfall. Und dann muss sie halt heim und dann ist da ist es ihr kleine Schwester oder ihr Nichte irgendwie so, die ist halt wahnsinnig sauer, die ist so, jetzt ist der nicht mehr da, jetzt musst du auf mich aufpassen, was soll der Schatz eigentlich, ich bin 16, lass mich in Ruhe.
Okay, gut, wenn das einzige Problem ist, wenn der Vater oder Onkel stirbt.
Sie ist auch wahnsinnig sauer und sie ist so, jetzt ist niemand mehr da.
Okay.
Und jetzt kommt die gnädige Dame wieder heim und will sie jetzt als Mutter aufstehen.
So. Ich war so, das ist ein realistischer Charakter. So, ich trauere überhaupt nicht um die Person.
Doch.
Ich finde es so blöd, dass jemand auf mich aufpassen muss.
Doch, die trauert schon. Dann kommt heraus, dass in der Fahrschule schon einen anderen Unfall gegeben hat. Und dann probiert sie halt das alles rauszufinden und dann wird die kleine Schwester entführt. Und dann ist so, entweder du gibst zu, was du getan hast, oder sie stirbt.
Oh.
Und sie weiß überhaupt nicht, was sie gemacht hat.
Ungünstig.
und dann will sie das irgendwie rausfinden. Und ich weiß nicht, ich würde mir, glaube ich, wirklich nicht empfehlen. Es ist so zwischendurch.
Wie ist deine Nachtfahrt?
Ja. Zwischendurch wird immer wieder von so einer anderen Perspektive von so zwei Frauen erzählt, die in so einem Keller eingesperrt sind und so mütterliche Aufgaben erfüllen müssen, wo es dann wirklich so komplett random dazu gebastelt wird zu diesem, also es hat nichts miteinander zu tun,
okay.
Weil diese Entführer, ich spoilere jetzt, weil wirklich es ist kein gutes Buch, lest es nicht, so die sind zwei Brüder und der eine hat diesen ganzen Plan gespannt, damit dieses Teenager-Kind zu entführen und so und der andere sucht währenddessen eine neue Mutter für die beiden und der ist halt so ein bisschen nicht so schlau wie der andere.
Aha.
Und es ist wirklich zum Schluss so, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich zu dir gesagt, ich war so wütend, ich habe gesagt, wenn ich noch einen Thriller lese, wo der Typ, der random auftaucht, also es ist, glaube ich, so ein Mitarbeiter von der Fahrschule oder so, der taucht random auf, die Protagonistin kennt den nicht und er hat komischerweise 24/7 Zeit, sie um alles zu kümmern. Was sie gerade machen will. Er fährt sie überall hin, er ist immer dabei, er ist immer am Start, er ist wahnsinnig nett. Sie finden ihn irgendwie hot. Wenn ich noch einen Thriller lese, wo so jemand dabei ist und dann ist man zum Schluss überrascht, wenn der vielleicht ein bisschen evil ist. Das ist einfach so langweilig. Und ich weiß, ich bin ja selber schuld. Ich habe 100.000 Thriller gelesen, aber so, ich empfehle euch genug Thriller. Ihr Nachtfahrt müsst es nicht lesen.
Ganz kurz, der Captain hat was zu sagen. Ich hoffe, das ist laut genug.
Soothing.
You're welcome.
Und dann habe ich noch gelesen, und das kann ich tatsächlich sehr empfehlen, und da mea culpa, ihr empfehlt mir das, glaube ich, das ist mir schon empfohlen worden, während der Pandemie, als ich diese TikTok-Livestreams gemacht habe, einmal in der Woche, diesen Buchclub. Da haben mir das schon Leute empfohlen. The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid.
Taylor Jenkins, glaube ich.
Ja. Tolles Buch. Tolles Buch. Ich weiß nicht genau, was auf dem Klappentext steht, weil ich habe es als E-Book gelesen, deswegen weiß ich nicht, was ein Spoiler ist. Es geht auf jeden Fall um, ich glaube, sie heißt Monique, die für Zeitschrift arbeitet und dann den Auftrag kriegt, eine Biografie zu schreiben über Evelyn Hugo, die so eine alte Hollywood-Diva ist. Und die war wohl 7-mal verheiratet und
Spoiler!
Und das Buch ist also aufgeteilt dann in die 7 Husbands Und ich weiß nicht genau, warum ich mich so gesträubt habe. Ich glaube, halt auf diesem Cover ist halt diese Evelyn drauf in diesem wallenden grünen Kleid. Und ich war so, oh, weiß ich nicht. Dann habe ich so, The Seven Husbands. Also, ich will nicht so viel über diese Männer rausfinden. Weil
ich finde, es klingt so ein bisschen nach so krasser, so historischer Fiction.
Ja, aber und so Bridgerton. Ja, so schaut es irgendwie aus, aber ja. Ist es gar nicht. Ist es wirklich überhaupt nicht. Es geht um das alte Hollywood, halt so in die 50er, 60er, 70er cool. Jahre. Und es geht eben darum, wie sie wirklich aus dem Nichts gekommen ist und mit dem bloßen Wissen, wie hot sie ist, sie alles beschafft hat, was sie jemals wollte.
Ist sie ein Girlboss?
Und dass sie halt eben, sie hat zum Beispiel, die erste Ehe war halt, also so, sie heiratet nicht alle aus Liebe, sondern sie ist so, ah, das ist gerade schlau für mich. Dann machen wir das.
Cool.
Und es geht ganz viel darum, um so PR-Beziehungen und wie das gemacht wird und was da alles vertuscht ist und wie schwer das ist, als Person des öffentlichen Lebens irgendwie ein Privatleben zu haben.
Ich war kurz, Bravo-Themen wurden angesprochen, ich musste kurz scannen. Entschuldige.
Und es ist ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, eben wie gesagt, ob das erste Show ein Plot-Twist ist oder nicht, aber ich finde es wirklich, ich habe so ein tolles Buch gefunden, es liest sie wahnsinnig fix. Es ist interessant und spannend bis zum Schluss. Den letzten Plot-Twist habe ich kann man sehen, aber that's just me, glaube ich. Und
es ist ja aber auch kein Thriller in dem Sinne, oder?
Nee, also aber ich glaube, ich bin einfach so trainiert drauf.
Ja, ja, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man den Plot-Twist errät, oder?
Nee. Nee, es macht trotzdem Spaß. Es macht trotzdem Spaß.
Also so ungefähr wie der Penderwix-Plot-Twist, ja. Dass es eigentlich kein Plot-Twist ist, sondern halt,
ja. Und den ersten Plot-Twist habe ich nicht können sehen, aber da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der auf dem Klappentext schon steht. Dann, ich will's aber,
dass du es einfach nicht wüsstest.
Ja, weil ich habe den Klappentext nicht gelesen. Das war ein ganz, ganz tolles Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Das habe ich auch in der Bücherei ausgeliehen.
Ich habe es in der Bücherei ausgeliehen.
Du hast es in der Bücherei ausgeliehen.
Und das war so, als ich das gefunden habe, Warteliste überspringen.
Ja, das irgendwie. Ist ein Sonderding. Das hat man dann nur eine Woche. Da muss man es auch eine Woche fertig lesen. Und dann habe ich mir echt so einen Wecker gestellt, weil ich habe gewusst, um 9.43 Uhr oder so muss ich es abgeben. Und am Tag davor bin ich eingeschlafen beim Lesen. Und ich war so, ich muss das jetzt noch auf eine halbe Stunde fertig lesen. Ja. Aber kann, ja, ihr habt ja alle recht gehabt. Es ist ja in Ordnung. Ihr habt alle recht. Es ist ein tolles Buch, man kann das toll lesen. Das ist vielleicht auch ein guter Palette-Cleanser.
Habe ich mir auch schon überlegt.
Es ist einfach.
Oder irgendwas so aus, ja. aus dem Bereich. Ist nicht irgendwie, ist Carrie Soto, ist Berg, ist doch auch von ihr,
ja.
Oder? Ja, so aus dem.
Das habe ich als Hörbuch gehört, das habe ich auch ganz toll gefunden. Ja. Und Daisy and the Six.
Stimmt, ist auch von ihr.
Ja.
Ja.
Und ich finde es spannend, weil alle drei dieser Bücher sind so Promis, die es nicht gibt.
Ja.
Und so, ja. So Doku-mäßig fast, ja. Über Promis, die es nicht gibt. Und da finde ich auch, das macht es in jedem Teil wahnsinnig schlau, dass sie eben diese fiktiven Promis mit echten Promis so einwebt.
Cool.
Also Evelyn Hugo ist eine Schauspielerin und die spielt halt dann Little Women.
Cool.
Und sie spielt Anna Karenina.
Cool.
Und so. Und dann gibt es auch andere Namen von Leuten, die es halt wirklich gibt. Und das finde ich wahnsinnig schlau.
Clever.
Gemacht.
Die Person so in diesem Kosmos dann so zu verorten. Ja, ja, ich hatte überlegt, ob ich entweder, also das kann ich mir auch gut vorstellen, oder was ich, wo ich wirklich ganz viel Lob höre, ist Emily Henry Romanzen.
Mhm.
Dass ich da vielleicht einmal, weil ich eigentlich mit Romance als Genre nicht so viel anfangen kann.
Ja.
Dem vielleicht mal eine Chance gebe.
Bevor wir jetzt dann, was keine Romanze war, zumindest nur so Mittel, zum Community-Buch gehen, die stärkste unter Ihnen von Selina Seemann, kündigen wir das Community-Buch für nächstes Monat.
Nächstes Monat.
In Bayern heißt es so. Es ist Mitte des Monats für die nächsten vier Wochen,
ja,
an. Wir haben und das auch, ist sie gewünscht worden von euch tatsächlich.
Ja, wir haben ganz kurz zu diesem Monatsding, wir haben auch irgendwie überlegt, ob wir jetzt die Folge am Ende vom Januar machen. Dann waren wir so, dann haben wir 700 Bücher gelesen.
Ja, das ist nicht gut.
Wir machen das jetzt einfach nicht mit Monaten im Sinne von Kalender, sondern Monaten im Sinne von vier Wochen.
Unser Community-Buch wird Die Bücherdiebin.
Von Markus Zusack?
Yes. Das haben wir nämlich beide noch nicht gelesen. Ich habe es ewig schon im Schrank. Es ist mein Neujahrsvorsatz. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, oh mein Gott, das ist so toll, du musst es unbedingt lesen. Ganz viele von euch haben auch geschrieben, ah, das habe ich auch schon ewig auf dem Stapel liegen. Dann lesen wir das jetzt einfach miteinander.
Ja, ich glaube, dann macht es auch Sinn, weil dann können wir auch alle miteinander drüber reden.
Genau.
Die es schon gelesen haben
und das die, heißt, es noch
lesen wollen.
An die jetzt keine Spoiler wollen für das Buch von Selina Seemann, wir sehen uns in nächste Woche.
Captain sagt Winke, Winke.
Und an alle, die Spoiler wollen, wir gehen rein. Also, wir lieben Selina Simon.
Die stärkste unter ihnen. Wir haben den um einen Band weg, aber egal. So sieht es roh aus.
Wir lieben die Autorin, sie ist eine ganz, ganz liebe Slam-Kollegin auch von mir. Deswegen schäme ich mich, dass sie das jetzt erst gelesen hat, weil sie hat es mir zugeschickt. Es ist eines der hübschesten Bücher, die ich jemals gesehen habe. Ja.
Auch ohne Einband, finde ich.
Das ist auch sehr ganz, pretty. Ganz toll. Es hat ein Lesebändchen für toll. Erstlingswerk, Slay.
Das war wirklich, also da muss ich auch sagen, ich bin normalerweise wirklich eine Person, wo ich sage, ich brauche kein Lesezeichen. Es war so praktisch.
Ja.
Es war so praktisch.
Ja. Und es geht um Millie.
Yes.
Millie ist am Anfang 14, 15. Und dann schwankt es, glaube ich, so hin und her zwischen, sie hat dann schon studiert, aber ganz am Anfang, die Geschichte geht los, als sie so 14, 15
2008.
ist. 2008. Es geht zwischen 2008 und 2014.
Ja, und heute.
Und heute, genau, stimmt. Ist. Und Millie hatte
einen spannenden Partner, würde ich sagen.
Ist zusammen, in großen Anführungszeichen, mit Nick.
Nee, sie sind ja schon irgendwie in der Beziehung. Es ja, ist keine gute Beziehung. Ja. Das möchte ich hier auch gar nicht zur Debatte stellen. Aber sie sind in der Beziehung. Ich finde.
Nick ist ein erwachsener, Mitte 40-jähriger, verheirateter Mann, der gerne Jugendliche vögelt.
Und mit ihnen befreundet ist und einfach sehr viel Zeit mit Jugendlichen verbringt. Und ich glaube, einen einzigen Kumpel hat, der in seinem Alter ist, wo sie dann beschreibt, wenn die sich treffen, dann saufen sie und schauen Fußball. That's it. Also er hat irgendwie keine Sozialkontakte, außer Leute, die halb so alt sind wie er.
Er ist, wow, mir rollen sie die Zehennägel auf bei dem Typen. Ich hasse den so stark. Er ist so ein Wichser, er zwingt sie zum Beispiel dazu, Sex mit fremden Männern zu haben gegen Bezahlung, weil er es einfach hot findet, dazu zu schauen. Das nicht macht er.
Ein einziges Mal gegen Bezahlung. Also es ist ein einziges Mal nur. Ein einziges Mal hat er Geld dafür genommen, Taschengeld. Ja. Die anderen Male war das in Swingerclubs oder so. Das fand ich fast noch schlimmer, weil ich dachte, es wäre anfangs nur so ein, er zwingt sie nicht im Sinne von körperlicher Gewalt und das sagt sie dann noch irgendwann, sondern es war so ein emotionaler Druck, dass er immer gesagt hat, ich brauche das.
Ich brauche das von dir.
Und wenn du mir das nicht geben kannst, dann hole ich es mir woanders. Ja. Und das ist natürlich.
Sie war minderjährig zu dem Zeitpunkt.
Just saying. Stimmt. UA.
Weil sie gesagt hat, so niemand hat jemals irgendwann nach meinem Ausweis gefragt.
Stimmt, sie war da irgendwie 17 oder so.
Ja.
Stimmt, oh Gott.
Ja.
Und das hat sich sehr lange gezogen. Also sie haben es auch noch gemacht, als sie irgendwie 22 war oder so.
Ja. Also es ist richtig, die waren richtig, richtig lang in der Beziehung. Er ist die meiste Zeit, bis eigentlich kurz vor Schluss, nur verheiratet.
Ja.
Hat ein Kind gekriegt in dieser Zeit.
Naja, war ja verheiratet und dann hatte er eine neue Freundin und hat mit der dann auch ein Kind bekommen und hat sie, glaube ich, auch geheiratet. War das nicht so?
Nein, das ist ganz zum Schluss erst. Er ist die ganze Zeit über mit seiner Ehefrau zusammen. Nur zum Schluss kommt dann raus, dass er nämlich eine andere Teenagerin.
Nein, aber er hat doch auch dieses neue Kind mit Iris. Habe ich das jetzt falsch im
Kopf? Iris ist die ganze Zeit da. Iris ist seine Ehefrau, die ganze Zeit.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er eine Ex-Ehefrau hat und dann seine aktuelle Freundin Iris heißt.
Nee, ich glaube nicht. Iris ist seine Frau.
Dann habe ich das in meinem Kopf vielleicht getrennt. Egal.
Er hat aber zwischen, also zum Schluss, und das hat mich wirklich, das hat mich wahnsinnig schockiert, als sie dann geschafft hat, sich zu trennen, irgendwann, wirklich ganz, ganz stark von ihr, und er dann ausflippt.
Ja.
Und er ist so, jetzt habe ich meine Frau für die verlassen, jetzt bin ich für die ausgezogen und jetzt haust du ab. Und dann stalkt er sie so. Dann kriegt sie so über...
Und sagt auch immer, ich möchte alles richtig machen.
Ja.
Ich mache das alles nur, um es richtig zu machen. Er erzählt dann allen, dass sie zusammen sind, weil sie das vorher nicht gemacht haben.
Bah, bah, bah.
Und sie ist so, Junge, ich hab mit dir Schluss gemacht. Wieso erzählst du Leuten, dass wir zusammen sind? Und er ist so, aber das wolltest du doch. Und sie war so, ja, vor 5 Jahren, nicht jetzt.
Es ist wirklich irre. Und dann kriegt sie über Freundesfreunde mit, dass er eben schon mal jemanden gestalkt hat oder schon öfter. Und dann schreibt sie der auf Facebook und ist so, hey, weird, aber was hast du gemacht, damit es aufhört? Und die Antwort ist, sorry, du, ich kann nicht, ich habe nicht genug Kraft, ich bin da jetzt gerade irgendwie weg, ich krieg das nicht hin. Und die heiratet dann.
Ja, und also sie sagt auch so, PS, vielleicht kann es sein, dass er aufgehört hat, mich zu stalken, weil ihr zusammengekommen seid.
Yes. Und die heiraten dann zum Schluss ein geringer Kind.
Das ist wirklich ganz fürchterlich.
Und zum Schluss stirbt er. Und ich finde es ein bisschen gut.
Ja, das ist wirklich das Ende, was dann auch nicht mehr 2014 ist.
Sondern heute. Ja, also ich finde so, ihr habt zwei kleine Kritikpunkte. Also erstens, aber das bin einfach nur ich und mein Brüderkopf. Das Buch ist sehr sexlastig.
Ja.
Und es ist sehr, der Sex wird nicht wahnsinnig schön beschrieben, sondern ist eher so neutral. Nicht unbedingt eklig, aber einfach sehr neutral. Und ich war so, Selina ist so eine Süßmaus.
Ja.
Selina ist in meinem Kopf 110% Süßmaus. Selina hat keinen Sex in meinem Kopf. Und dann war ich so, oh Gott. Aber das ist einfach nur, weil ich halt die Autorin persönlich kenne.
Und ich glaube, also die meisten Sexszenen werden ja auch beschrieben in der sozusagen After-Nick-Breakup-Beziehung, in Anführungszeichen, ja, die sie dann mit dem Iren hat.
Ja, genau.
Da wird, würde ich sagen, am ehesten noch beschrieben, also sie erzählt, dass sie halt diesen Sex mit fremden Männern und so hatte, aber da geht es gar nicht so doll ins Detail. Also da beschreibt sie es nur so in so zwei, drei Sätzen.
Es geht nur eben los, dass sie im Unblazed, glaube ich, und genau beschreibt, wie sein Penis ausschaut. Also meine zwei Kritikpunkte sind, ich finde diese Josh-Storyline, wo sie dann eben in Irland ist und den besucht, die finde, die hätte es gar nicht braucht.
Nicht zwangsläufig,
also ich
aber
check,
ich finde es eine gute Ebene, die noch reingezogen wird.
Ja, voll. Es ist irgendwie cool, dass sie jetzt weg ist. Sie fliegt dann einfach weg. Sie fliegt aber auch von dem einen Boy zum anderen.
Ja, aber das finde ich das Gute dran. Das finde ich das Gute dran, dass man sozusagen merkt, so sie...
Sie ist quite strong independent woman who don't need no man.
Sondern, dass sie so, also aus dieser schlimmen Beziehung rausgekommen ist, aber dann... Sie sagt ja wortwörtlich, ich möchte mich jetzt verlieben und ich fasse den Entschluss, dass ich mich jetzt in Josh, diesen Iren, verlieben möchte.
Ja.
Das ist so ein, und das Buch beginnt ja auch mit diesem, möchtest du geliebt werden oder möchtest du lieben?
Ja.
Und sie sagt, ich möchte lieben.
Ja.
Also dass es ihr darum geht, dass so diese Gefühle, die sie vielleicht auch für Nick hat, dass die irgendwo hin müssen.
Ja, voll. I get it.
Und dass sie das jetzt halt eben nicht mehr für Nick haben kann, weil sie ihn hasst.
Okay, du hast mich überzeugt.
Aber dass sie das halt jetzt sofort irgendwo auf Josh schieben muss und dass das überhaupt nicht, dass sie ja überhaupt nicht kompatibel sind. Da ist Entfernung, der Sex ist fürchterlich.
Ja, aber es ist egal.
Aber er ist nett und das reicht in dem Moment.
Ja, voll.
Und das fand ich eine wichtige Ebene. Und dann in der Heutezeit.
Du hast recht.
Das fand ich richtig gut. Der Prolog ist ja sozusagen so ein Absatz und dann geht es ja sozusagen im Epilog, exakt diese Szene geht dann aber weiter, wo sie dann sagt, nein, ich glaube, ich möchte zur Abwechslung geliebt werden.
Ja. Weil sie checkt hat, dass das mit Nick eben keine Liebe
war. Und dass es auch mit Josh keine Liebe war. Und ich finde, das fand ich dann, da war ich dann so, das ist richtig cool.
Der Epilog, das ist der zweite Punkt, den ich habe. Das sind wirklich sehr kleine Punkte. Der Epilog war mir...
Pünktchen, sozusagen.
Fast. Er war mir ein bisschen zu Moralkeule. Es war mir ein bisschen so, ich glaube, ich muss jetzt noch mal aber komplett aussprechen, dass es wirklich alles emotionaler Abuse war, dass es wirklich alles nicht in Ordnung war. Ich muss das alles noch mal mit Namen, also ich muss dann noch mal sagen, es war emotionale Erpressung, es war das war mal, also ich finde, man hätte so, das hätte es nicht braucht.
Weiß ich
man hat es auch so verstanden, dass das weiß emotionaler Abuse war.
Ich fand, mich hat es nicht gestört, weil es ja, glaube ich, auch wirklich ihre Gedanken waren, dass sie erst im Nachhinein gecheckt hat, dass es Wörter dafür gibt.
Ja.
Und dass das die Wörter sind, die da passen.
Ja.
Ich fand, das ist so ein kleines Zwischenkapitel sozusagen. Die Kapitel sind ja sehr kurz und springt sehr oft zwischen den Zeiten und den Boyfriends sozusagen hin und her. Weswegen es, glaube ich, schwierig ist, so die Geschichte nachzuerzählen.
Voll.
Weil so viele kleine Fragmente.
Ihr merkt, wir springen auch total hin und her. Aber es ist wirklich, es springt zwischen die Jahreszahlen, zwischen die Boys. Es
passiert
null Linie.
Was
aber, deshalb liest es ja wahnsinnig fix.
Voll. Voll. Und in einem Zwischenkapitel sagt sie ja, egal wie schlimm der Mensch ist, es gibt auch schöne Momente und schöne Eigenschaften an dem Mensch. Und erzählt so, was er für ein guter Vater ist und wie... Keine Ahnung, wie schön es war, wenn er ihr, was weiß ich, irgendwie einen Kaffee ans Bett gebracht hat oder
du
so.
Du willst das Ding einfach wegschmeißen.
Nein, aber ich fand es gut, weil es eben halt so, auch wenn sie am Ende merkt, es war emotional abuse und es war schlimm, es kann gleichzeitig koexistieren, dass es auch schöne Momente mit ihm gab, der springende Punkt ist, dass man deswegen mit dieser Person zusammenbleibt.
So, ja, voll.
Und
ich hätte gern noch mehr Buch über exakt die gleiche Timeline, wo es aber dann darum geht, was sie mit, wie sie mit ihren Friends ist.
Mhm.
Weil sie erzählt zwischendurch immer wieder von den besten Freundinnen, die sie hat. Eine heißt Antonio, glaube ich.
Mhm.
Und ich bin so, oh, das möchte ich wissen. Das interessiert mich.
Aber findest du nicht, es kam raus?
Ja, es kam raus, aber ich würde einfach gern zum Schluss vor allem. Ich finde zum Schluss, wenn sie dann da auf dem Balkon sitzen.
Ja, ja, voll.
Und so, aber sie sagt eben auch, diese Jugendjahre habe ich am Anfang vom Roman ganz das Gefühl gehabt, sie ist mehr oder weniger alleine.
Aber das war sie ja irgendwo auch.
Ja, aber sie hat trotzdem, diese Friends haben Bescheid gewusst. Und das hat, doch.
Nicht alle,
doch,
nur manche.
Ja, eben, aber das hat mich interessiert. Wie sie da mit denen drüber redet.
Ja, ich glaube, ich fand es ganz gut, dass es eben so wirkte, als hätte sie keine Freundin und als wäre sie einsam, weil sie es ja im Endeffekt auch war. Dadurch, dass es ja, also Nick ist ja Teil dieses Freundeskreises gewesen.
Ja.
Weird. Weird. Er ist der Gruppenleiter so.
Ja.
It's weird.
Aber das, bei der Kirche.
So, und sie können, aber dadurch, dass sie halt diese Beziehung nicht öffentlich machen können, weil er sagt, ich möchte das nicht, aus guten Gründen.
Und weil er mit diversen anderen aus dieser Jugendgruppe fickt.
Das ebenso. Ist es ja eine sehr einsame Erfahrung für sie, weil sie ja total glücklich ist. Und wenn du so einen Crush hast mit 17, dann willst du das natürlich mit allen teilen, aber du darfst nicht, du kannst nicht.
Aber sie macht's ja eben.
Ja, aber
und
ich ja
das
auch nur mit
mich interessiert.
Einer Freundin.
Ja, aber das hätte mich interessiert. Darf mich das nicht interessieren?
Ja, es darf dich schon interessieren. Ich fand es, glaube ich, gut, so wie es ist. ja, ich glaube, wie gesagt, dass mein, oder das Problem, dass das Buch hatte mit mir, keine Ahnung, ist, dass ich einfach anfangs mich sehr krass gegen eine weitere harte Story gesträubt habe. Weil man jetzt
kann ich einfach was Nettes lesen.
Ich brauche was Nettes. Aber
es ist ein sehr gutes Buch.
Weil es am Anfang, es ist sehr, sehr nüchtern geschrieben.
Ja.
Und ich finde, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich wirklich mich in die Protagonistin reinversetzt habe. Und es ist gut so, wie es ist, finde ich. Es hat nur auch nicht dazu beigetragen, dass ich mich jetzt komplett reingestürzt habe. Aber ich glaube, ab so einem Drittel war ich richtig hooked.
Ja.
Und dann, also wirklich gegen Ende habe ich auch richtig mitgefühlt. Und also
es ist ein sehr gutes Buch.
Wirklich.
Well done, Selina. Ich bin wahnsinnig beeindruckt.
Ja. Ich finde, es ist so ein bisschen, es hat so, das ist jetzt ganz blöd, wenn man die vergleicht, aber so ein bisschen die schönste Version-Vibes, weil es eben auf eine ganz tolle Art und Weise so eine dysfunktionale Beziehung irgendwie zeigt.
Ja.
Aber ganz, ganz anders vom Stil her, was ich mega spannend finde.
Ja.
Das ist so.
War ja auch vorher da.
Yeah. Ja, aber so facettenreich, also wie facettenreich man dieses Thema beleuchten kann.
Auf wie viele verschiedene Arten Männer einfach Wichse sein können.
Das war, das war nicht, was ich ausdrücken wollte.
Aber das war das, was ihr ausdrücken wollte. Toll!
Ja.
Dann lesen wir die nächsten 4 Wochen
die Bücherdiebin.
Die Bücherdiebin. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Themenfolge.
In 2 Wochen.
Das stimmt, in 2 Wochen. Zu einer weiteren Themenfolge.
2025 wird nicht das Jahr, wo wir wöchentlich einen Podcast rausbringen.
Wahrscheinlich nicht. We are so sorry. Wir hören uns in 2 Wochen wieder zur Themenfolge. Bis dahin.
Have fun.
Good read.